Ja, heute sind sonst mehr Texte geben wie jeden Sonntag. Und wir fangen einmal an mit Jesaja, Kapitel 55. Wer der Bibel braucht, bekommt es entgegen. Sogar in verschiedenen Sprachen. Einmal kurz Hände hoch und dann frei Kapitel aus. Jesaja 55, Vers 1, wohl an: Alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld nach für das, was kein Brot ist, und euren sauren Verdienst für das, was nichts satt macht? Hört doch auf mich. So werdet ihr Gutes essen und euch am köstlichen Laden. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir, höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Waffe zu geben. Siehe, ich habe ihn den Völkern zum Zeugen gestellt, zum Fürsten für sie und zum Gebieter. Siehe, du wirst Völker rufen, die du nicht kennst, und Völker, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen, um des Herrn willen, deines Gottes und des heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Man könnte sagen, das ist ja das optimale Wort für solche Suchteinrichtungen, wie das hier eben auch ist. In meiner Ausbildung hieß es damals immer: Alkoholismus ist kein Durst der Kehle, sondern ein Durst der Seele. Und das ist tatsächlich wahr, kann ich nach 40 Jahren so bestätigen. Und das betrifft nicht nur Alkohol, sondern alle Suchtmittel. Man scheint das dem Körper zuzuführen, weil das hoffentlich hilft. Nur um zu merken, dass man danach noch mehr braucht. Ich war jetzt ja einen Tag und zwei Nächte unterwegs, also wir haben uns unterwegs sehr viel unterhalten. Hat ein Bruder mir das erzählt, dass der Geschichte, als der Zeit, wo er selber viele Jahre in dieser Abhängigkeit gesteckt hat, er hat gesagt, ich wollte raus. Ich konnte nicht. Ich habe alles versucht, bis ich keine Hoffnung mehr hatte. Und ich habe mich erinnert, dass wir immer wieder solche Leute hier bei uns haben, die absolut keine Hoffnung mehr haben. Und dann die ganz jung angefangen hatte und an unserer allerersten Begegnung oder an der eine Woche, von dem es ein Foto gibt, eine Woche, bevor er zu uns kam, wie ein Zug, nicht wie ein lebendiger Mensch, wie absolut wie ein Toter, der hier anderthalb Jahre gewesen ist und der nicht nur sein eigenes Leben neu geschenkt gekriegt hat, sondern zum Lebensretter für viel andere wurde. Er hat seinen gesamten Freundeskreis damals aus Berlin nach und nach zu uns geschickt. Und ich erinnere mich immer an diese erste Begegnung, die ich hatte mit ihr, wo sie total verzweifelt, wo ich sie abgeholt habe, aus den Obdachlosenheimen, wo sie hoffnungslos war, voll Alkohol abgefüllt und voll Drogen. Aber mit so einem Herzensschrei dort rauszukommen, weil eine Woche vorher ihr Freund sich im letzten Schuss gesetzt hat. Und Gott hat das Leben erneut. Und das nicht nur bei einem oder zwei, sondern bei Hunderten. Das ist eine große Freude, aber wir haben mit diesem heutigen Text eben den Schlüssel dafür. Gott selber sagt: Alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Dort ist was anderes gemeint als der Wasserhahn, der bei uns immer läuft. Die ihr kein Geld habt, kommt, ihr kauft und esst. Ja, wie kann man kaufen ohne was? Kommt und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Das heißt, man darf doch trinken. Das ist vielleicht die erste Schlussfolgerung, die man daraus ziehen könnte. Warum zählt ihr Geld dafür das, was kein Brot ist, und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hier bedeutet, es geht nicht um das irdische Brot und den trinkbaren Wein oder Milch, nicht also um die Speise für den Körper, sondern es geht um das Stillen dieser inneren Welt. Gott sagt, kommt. Dieser Ruf kommt, den greift Jesus auf. Und zwar mehrmals. Wir kennen es vielleicht aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 7, kann man nachlesen, kann man wahrscheinlich suchen. dort sagt Jesus, und am letzten, dem großen Tag des Festes, der Juden, also das siebentägige Passafeier, am letzten, dem großen Festtag, stand Jesus auf und rief. Das ist das einzige Mal in der ganzen Bibel, wo wir hören, dass Jesus seine Stimme erhob. Er hat sonst immer Er hat Lazarus aus dem Toten, nicht? Was war das?
Ich habe das jetzt gelesen, ich habe es zweimal gefunden.
Es ist sonst nicht seine Art gewesen. Das heißt ausdrücklich, dass er seine Stimme nicht, er hat also nicht rumgeschrien oder wie man heute sagen würde, Werbung gemacht hat. Einmal, und ich lasse mich gerne korrigieren, dann zweimal hat er gerufen. Das eine Mal steht er und sagt, kommt und trinkt. Und er greift damit diesen Vers aus, den wir Prophet Jesaja. Und es gibt eine dritte Stelle, und auf die möchte ich noch eingehen, und zwar in Matthäus 11. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach, ich preise dich, Herr des Himmels, preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir gefallen, alles ist mir gegeben von deinem Vater, niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, würde ich euch geben. Oder? Also, das hat gesagt, ich würde euch Ruhe geben.
Kannst du nochmal was sagen, wo das steht?
Ja, Matthäus 11, ab Vers 25. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Boah. Heute gerade jemand diesen Vers aus Jesaja 58 hat er gelesen. Dort heißt es, das Fasten, was Gott gefällt, ist, wenn wir jedes Joch zersprengen. Oder das Fasten, was Gott hasst, ist, wenn Leute äußeres religiöse Regeln halten und dabei andere unter Joch haben auch Joch sind. Dann sagt Jesus selber, nimm darf ich mein Joch. Wie kann man das verstehen?
Na, also was ich bis jetzt in meinem Leben verstehe, ist, es ist nur ganz kurz angedacht mal. Wenn ich immer wieder meine eigenen Regeln durchsetze, werde ich überhaupt nichts verstehen. Oder werde ich nichts erreichen. Aber wenn ich das, was Jesus mir gibt, als trag das, was ich dir aufgebe, dann komme ich zu einem Weg, um zu verstehen, wer ist er eigentlich in meinem Leben.
Kannst du das nochmal wiederholen? Ich hasse immer Wiederholung, weil wir sagen, wir sind keine Papagei. Aber das ist so wichtig, dass wir immer noch ein Zeugnis machen.
Also, das war dann wohl gut. Also, wenn ich versuche, meine eigenen Regeln durchzuführen, komme ich zu gar nichts. Aber wenn ich endlich verstehen lerne, die Last zu tragen, die Jesus mir aufgibt, lerne ich viel mehr zu verstehen, wer er ist und was er eigentlich will.
Ihr erinnert euch an den Predigtext von letzte Woche. Ich glaube, letzte Woche war ich nicht da. Ne? Oder war es von letzter
Woche? Letzte Woche war das von Eulers Geburtstag.
Okay, gut, genau. Stimmt, war letzte Woche. Was war das Thema der letzten Woche? Ja, geh deinen Weg, geh dahin. Und einer, dem das galt, war Jona. Und Herr sprach ein zweites Mal zu Jona, geh an Ninive und predige. Wenn Gott uns gebrauchen kann, dann ist das immer mit einer Sendung verbunden. Dann ist unser Auftrag nicht wir selber, sondern immer der Auftrag ein anderer. Jesus sagt es seinen Jüngern, und das ist ein Befehl, der gilt bis heute, geht hin und macht alle Völker zu Jüngern. Ja, wie so. Großer Missionsbefehl. Geht hin. Aber bevor das eintritt, sagt er zu den Menschen, kommt her. Das ist ganz wichtig. Man kann nicht gehen, bevor man nicht erst zu ihm gekommen ist. Es gibt leider immer wieder solche Sachen, solche Predigtaufrufe oder auch theologische Ausbildung, wo gesagt wird, du musst das und jenes machen, geh und erreich die unerreichten Völker. Und das hören dann Leute, die noch nicht mal selber zu dir gekommen sind. Die ihre eigene Last mitschleppen und die bringen sie dann zu den anderen. Deswegen, das Geh ist wichtig. Und wir reden jetzt zu einer größeren Anzahl, die schon in der Weile mit Jesus unterwegs sind. Die müssen dieses Geh hinhören. Aber wir müssen uns auch als solche, die beauftragt sind, erinnern, dass vorneweg stand, kommt her.
Und da muss man auch immer wieder hin zu ihm, weil Jesus hat es auch gemacht. Er hat immer die Gemeinschaft mit seinem Vater
gemacht. Richtig, richtig. Auch das bitte noch ein zweites Mal, weil es so genau so ist. Also,
nochmal. Man muss immer wieder zu Jesus hingehen.
Kommen, genau.
Dass man wieder aufgefüllt wird.
Ja. Wir haben nichts in uns selber, was wir irgendwie weiterzugeben. Außer Schmutz oder Belastung. Wir müssen immer zuerst zu ihm kommen, um uns leeren zu lassen und füllen zu lassen. Leeren heißt reinigen und füllen heißt das aufzunehmen, was uns mit Leben füllt. Was denn sonst würde ich anderen weitergeben als Leben? Und ich finde, diese beiden Texte bringen das auf eine faszinierende Weise, machen das auf eine faszinierende Weise durch. Wohl an, wie ihr durstig seid, kommt er zu lassen. Erinnert euch an diese sogenannten Seligpreisungen, die am Ende der Bergpredigt stehen. Selig sind die
Friedensstiftenden, die werden selig Gottes.
Friedensstiftende Barmherzigen, die werden das Erdreich besitzen.
Die Hungern
und Durst nach Gerechtigkeit. Das ist nicht etwas, was wir in uns haben. Das ist das, was man, wonach man sich sehnt, in so einer Gesetzlosigkeit. Ohne diesen Hunger und Durst in uns ist was Neues überhaupt nicht möglich. Es ist auch was Neues nicht möglich, wenn wir nur bitter sind über die Ungerechtigkeit, zum Beispiel, die wir selber erfahren haben. Bin ziemlich sicher. Jeder von uns kann Geschichten erzählen, wo er Ungerechtigkeit erlebt hat. Vielleicht schon in der Familie oder in der Kindheit. Und dann hat sich das durchs ganze Leben gezogen. Manche vielleicht nicht ganz so viel, andere sagen, boah, mein ganzes Leben war ich Opfer von Ungerechtigkeit. Wenn das so war, dann preise Gott, denn dann ist ein Hunger in dir nach Gerechtigkeit. Und das, den ist Jesus bereit zu stillen. Dann bist du vorbereitet, Menschen zu dienen, jedenfalls unter diese Ungerechtigkeit. Leiden, noch leiden. Warum zählt dir Geld dafür das, was kein Brot ist? Ich weiß, dass man endlos investieren kann. Was gesagt wird, wenn ich dich hierhin oder dorthin und den Therapeuten oder diesen Kurs musst du besuchen und dann geht's dir besser. Ich kenne ganz viele Leute, die suchen irgendwie Hilfe und am Ende geht's irgendwie dieser Frau, die 18 Jahre flüssig war und ihr ganzes Vermögen an die Ärzte verwendet hat. Und das war nichts, das hat nichts gebracht. Außer, dass sie weiter ausgestoßen war. Diese Frau kommt und berührt das Gewand von Jesus, den Zipfel seines Gewandes. Und sie ist augenblicklich geheilt. Das heißt, sie hat ihn noch nicht mal angerührt. Das war Das war eine saubere Frau, wisst ihr das? Mhm. Weil nach dem jüdischen Gesetz jemand, der blutflüssig ist, unrein ist. Also berührt sie nicht Jesus selber, sondern nur den Zipfel seines Gewandes. Das zeigt unglaublich viel von ihrem reinen Charakter. Aber garantiert hat sie jahrelang von ihrem ganzen Umfeld nur Ablehnung gekriegt. Ne? Ja. Frau, mit der kann man sich nicht abgeben, wird man selber unrein. Ich sage dir, wenn du heute, wenn du dich von Jesus senden lässt, dann wirst du von außen mit den Unreinheiten anderer identifiziert. Noch meine erste Erfahrung hier in dieser Region. Ich war ein paar Wochen hier mit dem Kuhn damals. Ne? Kommt eine mir zu der Zeit völlig unbekannte Frau auf mich zu. Hat mir gesagt, zwei schwer gebundene Trinkerinnen haben gesagt, egal um wen sie sich kümmern, diese beiden kriegen sie nicht. Bin nach Hause gegangen, auf meine Knie gefallen, habe gesagt, Jesus, ich bitte dich genau um diese beiden Leute, dass du die frei machst. Als Zeugnis deiner Macht. Und es sind wenige Wochen vergangen, dann kommt ein anderer Mann auf mich zu, jemand in kirchlicher Mitarbeit. Der sagt, ich habe dich jetzt beobachtet, so richtig sauber kannst du nicht sein, du kümmerst dich nur um die Säufer. Was ist mit dir falsch? Bis heute lese ich das an, das kann man im Internet nachschlagen. Inzwischen. Das heißt, wenn wir diesen Dienst von Jesus ernst nehmen, dann dürfen wir nicht erwarten, dass wir damit Lob oder Anerkennung kriegen, sondern dann wird böse geredet und wenn möglich auch gehandelt. Das ist normal. Wenn Jesus dann gut 500 Jahre später nach dem Jesaja dieses Wort prophetisch geredet hat. In seinem jüdischen Umfeld, wo man ja das Wort Gottes noch kannte, so wie zumindest gute Muslime den Koran auswendig kennen. Viele Christen kennen weniger weiter die Bibel auswendig. Ich hoffe, dass es hier auch ein bisschen anders ist, in dieser Gemeinschaft. Dass man so ernsthaft und regelmäßig das Wort Gottes liest, dass man es wirklich noch kennt oder dass man zumindest noch innert. Da bin ich sicher, dass wenn Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig oder beladen seid, sofort diese Stelle aus Jesaja 55 in die Erinnerung von Leuten kommt. Kommt her zu mir, alle, die ihr durstig seid. Weil dieses kommt her findet man nicht so oft in der Bibel. Gutes Dutzend. Das heißt, die Leute, die um Jesus her waren, verbindet sich das, was er gerade zu ihnen gesagt hat, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und glauben, sagt, ich will euch Ruhe geben, mit diesem ersten Wort, was wir in Jesaja gelesen haben. Ich sage das mal ganz nebenbei, das ist nur eine kleine Einschiebung. Bitte achtet auf solche Zusammenhänge in der Bibel. Das ist eine der wichtigsten Methoden, die Gottes Geist uns lehrt. Wenn eine Sache an einer Stelle steht, dann sucht dieselbe Sache, gibt es heute ganz einfach elektronisch möglich, früher musste man teure Konkordanzen kaufen und da drin suchen. Heute kann man das mit ein paar Sekunden, kann man diese Zusammenhänge finden. Das ist extrem wichtig und hochinteressant, wie Dinge miteinander verbunden sind. Und das, was den Gläubigen, die damals das Wort von Jesus gehört haben, kommt her, durch diese Jesaja-Stelle sofort bewusst wird, ist, neigt eure Ohren und kommt zu mir, hört, so werdet ihr leben, ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Gottes geben. Hört auf mich, neigt eure Ohren, kommt her, hört, dann werdet ihr leben. Das ist das, wenn Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. geht bei den glaubenden Israeliten sofort das Herz an und sagt, ah, was hat er zu sagen? Und ich übersetze das mal auf ein bisschen weniger gläubiges Deutsch. Wenn du mühselig und beladen bist, ist das die beste Voraussetzung, zu hören, was Gott dir sagt. Nochmal, die meisten versuchen sich das schnell abzuschütteln. Das ist ja keine angenehme Situation. So wie Hunger und Durst eigentlich nichts Angenehmes ist. Wenn man jetzt eine längere Zeit darunter leidet, ist das schwierig. Aber wenn das in deinem Leben ist, Hunger und Durst, wenn du merkst, irgendwas fehlt mir, wenn deine Seele hungert, dann lass das einen Anlass sein, zu hören, was Gott dir sagen will. Wir haben vorhin ein paar interessante Zeugnisse gehört. Vielleicht antwortet Gott nicht sofort auf unsere Fragen.
Ich erinnere mich in meinem Leben, ich habe
manche Fragen immer wiederholt, weil ich noch keine Antwort von ihm hatte. Ich habe auf manche Antworten ein paar Jahre gebraucht. Aber ich habe auf alle meine Fragen sicherlich immer eine wirklich vollständig erfüllende Antwort gestellt. Ich sage ein Beispiel. Kennen einige?
Ja, mal ganz kurz. Also auf das, was ich letztens erlebt habe, habe ich wahrscheinlich 30 Jahre
gelebt. Ja. Ja.
Also das muss ich auch vorher mal sagen, weil deswegen hat mich das auch so bewegt.
Genau, das sind Dinge, die uns lange beschäftigen mögen. Wenn wir diesen Hunger zu Gott hin öffnen, wird er den beantworten. Wird er uns die Zusammenhänge offenbaren. Ich habe das manchmal schon erzählt. Eine der für mich interessantesten Fragen war, wie kommt das, dass Menschen Suchtkranke, die aufhören, wenn die gläubig werden, nach einiger Zeit größere Veränderungen durchlebt haben, als welche, die das ohne Gott machen, aber trotzdem abstinent bleiben. Wieso verändert sich die Persönlichkeit von gläubig gewesenen Trinkern oder gläubig gewordenen im Prozess der Suchtbewältigung? Warum verändert sich deren Leben umfassend? Ich habe diese Frage fast ein Jahrzehnt mitgefragt. Ich habe andere gefragt, gläubig, die erfahrener und älter waren als ich. Ich habe Gott gefragt. Und ich habe diese Frage lange nicht beantwortet. Bis das Wort Gottes sich selber beantwortet. Wenn wir Kinder Gottes werden, und das ist, indem wir Jesus annehmen, sind wir in die Lage versetzt, wie Kinder zu lernen, nämlich existenziell. Nicht nur kognitiv, nicht nur über den Verstand, bestimmte Dinge zu wiederholen, weil sie uns gesagt werden, sondern sie werden, das, was wir lernen, wird Teil unserer Persönlichkeit. Und wenn jemand Jesus annimmt, wird er eine neue Persönlichkeit, nämlich ein Kind Gottes, und wir bleiben Kinder Gottes unser Leben lang. Und sind damit in der Lage, ein Leben lang existenziell zu lernen. Verändern uns im Innersten genau diese Dinge, die wir heute auch als Zukunftsbild haben. Deswegen es lohnt sich, Gott zu fragen. Es lohnt sich, ihm zu hören, weil er selber will und sie lehrt. Und nicht nur lehrt. Er will uns die, wie heißt es, die gewissen Gnaden, die unveränderlich sind. David war zu der Zeit schon auch fast 500 Jahre früher. Und die Gnade da zwar, wir fassen es mal zusammen, die Gnadengabe David war, die gewissen Gnaden Davids, von denen wir reden müssen. Und zwar trotz seiner Verfehlung. Wie das Erbarmen Gottes und die Vergebung Gottes zu erleben und die Korrektur Gottes zu erleben, das gehört dazu. Gnade und Erbarmen ist kein geistlicher schulst, dass man sagt, man betet einmal drüber oder nachher und wird die Arbeit geschickt. Und am Ende sagt man, ja, ich sag der Prophet zu ihm, du bist der Mann, der dem anderen sein Einziges weggenommen hat. Und das Urteil, was du gesprochen hast, fällt auf dich. Vier fällt dir gestatten. Das ist die. Das ist die Gnade Gottes. Das ist die Gnade Gottes. Das ist die Gnade Gottes. Weil dieses Wort des Gerichts sofort zu diesem Punkt führt, zu seinem Bekenntnis, ich habe gesündigt. Und was ist der nächste Satz, was sagt, so wirst du nicht sterben. Und die Gewissenklarheit damit ist, in Ewigkeit wird einer seiner Nachkommen auf seinem Thron sitzen. Das sind die Gewissenklarheit. Das ist das, was in Jesus Christus als einem Nachkommen Davids erfüllt hat. Er hat das, David hat es zu seiner Lebzeit natürlich nicht mehr erlebt. Und ich bin sicher, er hat auch bei seinem Sohn, bei Salomo, gesehen, dass das nicht nur der Klügste seiner Zeit war, sondern eben auch die Gefährdung. Hatte er selber durch, sein unstetes Bindungsverhalten, so nenne ich das mal, sein chaotisches Familienverhältnis. Das hat sein Sohn bei Weitem getoppt. Und das hat dessen Sohn Rehabiam wieder fortgeführt. Heißt also, wie die Frau nahm, ging dann das Leben wirklich auseinander. Als Rehabiam eine fremde Frau genommen hat, wie das schon sein Vater und dessen Vater gemacht hat. Aber die Zusage Gottes bleibt. Ich bin sicher, jeder von uns, wenn jemand zu nah bin, dann sage ich auch fast jeder von uns, hat eben nicht nur Segnungen von seinen Vorvätern geerbt, sondern eben auch Lasten, richtige, schwierige Probleme. Und wenn wir dann da drauf gucken, dann sagen wir, kein Schatz. Die Guten, das sind immer die anderen. Weil mir so viel schiefgelaufen, da kann ja nichts Gutes bei rauskommen. Aber es steht darüber die Zusage Gottes, dass er, und ich gehe nochmal darauf zurück, ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden nachzugeben. Einen ewigen Bund. Das ist unsere Zusage, das ist unsere Verheißung, dass wenn wir zu Jesus gekommen sind, wenn wir uns von ihm haben verwandelt lassen, dass das einen ewigen Bestand hat. Das ist nicht nach den 80 oder 70 oder weniger Jahren vorbei. Das ist ein verändertes Leben, was einen Ewigkeitswert hat, der seine Belohnung hat, die nicht verloren geht. Da wünschen wir uns, dass wir die fortwährenden Wochen mit Freude diese Schritte gehen. Amen.